Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich.
Da ist doch noch mal was möglich! Natürlich! Wer sonst? Wer sonst, wenn nicht Niklas Füllkrug mit dem Ausgleich? Der Joker par excellence! Es hat ein bisschen gebraucht, bis sie ihn gefunden haben.
Tja, da kann man schon mal ein bisschen Emotion zeigen bei diesem Spiel. Ein bisschen verhext war das am Abend. Frankfurt, volles Haus, Deutschland gegen die Schweiz. Tolles Spiel der DFB-Elf, aber rein wollte der Ball nicht bis eben zur zweiten Minute der Nachspielzeit und Niklas Füllkrugs Kopfballtor. 1-1 also zum Schluss, gleich mehr zu Beginn der Sendung und ausführliche Analysen, Hintergründe nicht nur zum Spiel Deutschland gegen die Schweiz, schon jetzt als Tipp ab 11:30 in EM aktuell. Zu den Themen dieser Sendung. Zum Abschluss seiner Ostasienreise hat Wirtschaftsminister Robert Habeck eine positive Bilanz gezogen, denn zwischen China und der EU soll nun wieder über die Zölle auf E-Autos verhandelt werden. Ein Thema dieser Sendung. Und die CSU im Bundestag fordert, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in ihr Heimatland zurückzuschicken, wenn sie keine Arbeit in Deutschland auch aufnehmen. Auch dies ein Thema dieser Sendung bis 11:30. Beginnen wollen wir aber mit Fußball-EM, Deutschland gegen die Schweiz, eben zu Ende gegangen, mit bekanntem Ausgang 1:1. Martina Knief.
Was ein Kraftakt der deutschen Mannschaft, der am Ende doch zu einem 1:1 führte. Sehr lange lief die DFB-Auswahl dem 0:1 gegen die Schweiz hinterher. Ndoye traf in der 28. Minute. Da fiel der Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht so viel ein gegen defensiv stark stehende Schweizer. Und dann war es eine Flanke von der linken Seite und ein Kopfballtor des eingewechselten Niklas Füllkrug. Mit diesem 1:1 gegen die Schweiz zieht die deutsche Mannschaft als ungeschlagener Gruppensieger in das Achtelfinale ein. Die Schweizer gehen als Gruppenzweiter ebenfalls in die K.O.-Runde.
Martina Knief. Wir blicken auf das politische Berlin. Die Ampel ringt mal wieder, möchte man fast sagen. Dieses Mal geht es um den Bundeshaushalt 2025. Im Sommerinterview der ARD hat Bundeskanzler Olaf Scholz Kürzungen im Sozialbereich erneut eine Absage erteilt. Sich unter anderem dafür ausgesprochen, die Corona-Pandemie durch Bürgerräte aufarbeiten zu lassen, wie unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Immer noch werde er regelmäßig auf die Corona-Pandemie angesprochen und auf das Handeln der Politik während dieser Zeit, sagt Olaf Scholz im ARD-Fernsehinterview. Die Kontroversen von damals trügen noch heute zur Polarisierung in der Gesellschaft bei und zur grundsätzlichen Wut vieler Menschen, räumt der Bundeskanzler ein.
Da spricht vieles für. Das ist eine These, die man nicht beweisen kann, aber mein Eindruck ist, da ist was hinter. Und insofern ist es erst recht richtig, dass wir das nicht vergessen und sagen, da denken wir lieber nicht mehr drüber nach.
Die Diskussion um eine Impfpflicht, die harten Ausgangssperren und Abstandsregeln damals, das häufige Schließen der Schulen in Deutschland, vieles von dem würde er heute anders entscheiden, lässt Scholz durchblicken.
Wenn man jetzt nachträglich die Bilanz anschaut, dann haben wir in Deutschland die Schulen mehr geschlossen als in anderen Ländern. Und das war sicherlich nicht die richtige Entscheidung. Es hat ein paar Entscheidungen gegeben, die drüber waren, also warum man zu bestimmten Zeiten nicht draußen spazieren gehen konnte, wenn man eine Maske trug und niemandem begegnet im Wald. Das habe ich nicht verstanden und das, glaube ich, hätte nicht sein müssen.
Auch in Zukunft müsse man mit ähnlichen Krisen rechnen, sagt Olaf Scholz. Um die entsprechenden Lehren aus der Corona-Pandemie-Zeit zu ziehen, plädiert er für eine systematische Aufarbeitung. Statt einer Enquete-Kommission im Bundestag oder einem Untersuchungsausschuss schlägt Scholz vor, mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern über das Thema zu sprechen. Also über das noch relativ neue Modell der sogenannten Bürgerräte.
Am sympathischsten ist der Vorschlag, Bürgerräte mit dieser Frage sich beschäftigen zu lassen. Das hat ja schon mal geklappt als gutes Experiment des Deutschen Bundestages. Und da sind dann eben nicht nur Experten und Abgeordnete und all die, die man schon kennt, dabei, sondern eben auch Bürgerinnen und Bürger. Das finde ich nicht schlecht.
Der Bundeskanzler wiederholt im Gespräch mit der ARD viele Dinge, über die er bereits in den vergangenen Wochen und Monaten schon gesprochen hat. Etwa, dass seine Regierung mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle und dass es dafür mehr Bauland brauche. Nichts Neues von Olaf Scholz, auch beim Thema Haushalt. Bis Anfang Juli wollen sich seine SPD, die Grünen und die FDP einigen. Nur wo genau die drei Ampelkoalitionäre die fehlenden Milliarden auftreiben wollen, lässt der Bundeskanzler weiter offen.
Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Daran führt nun mal kein Weg vorbei.
Bei allen Sparanstrengungen wollten er und seine Regierung den Sozialstaat verteidigen und auch weiterentwickeln, sagt Scholz. Er lässt aber durchblicken, dass er neue Sozialleistungen zunächst für unbezahlbar hält. Es gehe nun darum, weniger mehr auszugeben. An der Hilfe für die von der russischen Führung überfallene Ukraine wolle er jedenfalls nicht rütteln, betont Scholz in der ARD.
Dass wir so viel Geld für die Ukraine ausgeben, ist eine Herausforderung für den Haushalt. Wir haben dieses Jahr über 7 Milliarden Euro bereitgestellt für Waffenhilfe. Und wir haben auch noch viele andere Mittel, die in den verschiedenen anderen Haushalten aufgewandt werden, um das Schlimmste zu verhindern. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir das tun, was jetzt notwendig ist, dass wir so weit kommen, mit den normalen Maßstäben einen Haushalt aufzustellen. Und alle anderen Fragen stellen sich nicht jetzt.
Alle anderen Fragen, damit bezieht sich der Bundeskanzler auf die mögliche Ausrufung einer Haushaltsnotlage wegen der Milliardenhilfe für die Ukraine. Mit einer solchen Notlage wäre eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse möglich. Ausdrücklich ausgeschlossen hat Scholz diese Option in dem ARD-Interview nicht.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommerinterview, Steffen Wurzel berichtete. Noch sitzt er im Flieger. In etwa 3 Stunden gegen 2 Uhr morgens soll Vizekanzler Robert Habeck wieder in Deutschland landen. Ostasien stand auf dem Programm des grünen Wirtschaftsministers in den vergangenen Tagen. Zum Abschluss hatte er noch deutsche Unternehmen in China besucht und sich zufrieden gezeigt ob der Ergebnisse seines Besuchs. Wohl auch deshalb, weil er auf seiner Rückreise nach Berlin ein kleines Mitbringsel im Gepäck hat. In den Handelsstreit zwischen der EU und China kommt Bewegung, wie unser Korrespondent Jörg Münchenberg berichtet.
Zum Abschluss seiner 4-tägigen Reise nach Südostasien hat Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen eine positive Bilanz gezogen. Zwischen der EU-Kommission und China soll jetzt über die von der EU angedrohten Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos direkt wieder verhandelt werden. Das war gestern nach verschiedenen Gesprächen des Wirtschaftsministers in Peking überraschend bekannt geworden.
Da muss man natürlich jetzt sehen, was passiert, aber immerhin passiert was. Und das war vor der Reise nicht abzusehen. 9 Monate lang hat die Europäische Kommission den chinesischen Markt untersucht. 9 Monate lang hat man nicht miteinander geredet. Seit gestern Abend wird geredet. Das ist noch lange nicht ein Durchbruch, noch lange nicht, dass man da Entwarnung geben kann. Aber es sind erste Schritte und die waren noch vorgestern nicht absehbar. Also insofern, ja, kurz gesagt, bin ich zufrieden.
Wie groß der Anteil von Habeck ist, dass beide Seiten immerhin wieder miteinander reden, ist letztlich unklar. Gleichzeitig hatte der Wirtschaftsminister jedoch in sehr deutlichen Worten immer wieder darauf hingewiesen, dass China die Untersuchungen der EU-Kommission über die umstrittene staatliche Subventionspolitik ernst nehmen und bereit zum Dialog sein müsse. Am letzten Tag seiner Ostasienreise hat der Minister noch einige Unternehmen besucht, darunter das BMW-Forschungszentrum und den Technologiekonzern ZF. Dabei sei ihm jedes Mal berichtet worden, wie hart der Wettbewerbsdruck mittlerweile in China sei.
Ich glaube, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Deutschland führt das Wort Wettbewerb auch im Mund. Also Nachlässigkeit, Faulheit, Trägheit, Bräsigkeit ist keine Alternative. Aber wenn Denkformen oder Denkschulen übersteigert werden, dann kann es auch schwierig oder auch abgründig werden. Und deswegen gibt es einen Gegenbegriff zu dieser harten Form von Wettbewerb und das ist Kooperation.
Doch aktuell entwickelt sich die Welt genau in die entgegengesetzte Richtung. Das weiß natürlich auch der grüne Wirtschaftsminister. Der Protektionismus nimmt zu, ebenso die Blockbildung. China hat sich an die Seite Russlands im Ukraine-Krieg gestellt und auch beim globalen Klimaschutz geht es nur äußerst mühsam voran. Alle Themen hat Habeck im südkoreanischen Seoul, seiner ersten Station, aber auch in China angesprochen. Und leitet daraus ab,
dass auch für Europa und für die Länder in Europa eine neue Ära anbrechen muss, wo man sich dieser Wettbewerbssituation erstens voll bewusst wird und zweitens auch mit Konsequenzen unterlegt. Also die europäische Ebene als weltpolitischen Akteur aufbaut.
Dazu müsse Europa auch eine eigene China-Strategie entwickeln, so die Forderung des deutschen Vizekanzlers, wohl wissend, dass sich selbst die Ampelkoalition im letzten Jahr nur mühsam auf eine deutsche China-Strategie hatte einigen können.
Der Wirtschaftsminister Robert Habeck, also zufrieden mit seiner Ostasienreise, Jörg Münchenberg berichtete. Sommerinterview, Fußballspiel Deutschland gegen die Schweiz, davor auch noch ein Treffen mit dem argentinischen Staatspräsidenten Javier Milei. Es war ein voller Tag für Bundeskanzler Olaf Scholz. Milei hat der Kanzler im Kanzleramt empfangen und das ganz ohne die üblichen Gepflogenheiten eines Gipfeltreffens, wie Oliver Neuroth berichtet.
Er ist der Mann mit der Kettensäge. Die hatte Javier Milei in seinem Wahlkampf symbolisch gegen die aus seiner Sicht zu hohen Staatsausgaben geschwenkt. Die Bilder gingen um die Welt. Mileis Motto: Der Staat ist nur für Sicherheit und Justiz zuständig. So gut wie alle anderen staatlichen Aufgaben will der Rechtspopulist privatisieren, wie das Bildungssystem. Die Bundesregierung vertritt in vielen Bereichen eine völlig andere Politik als der argentinische Präsident Milei. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Schmid spricht von großen Sorgen, die ihm die Entwicklung in Argentinien machen. Schmid rechnet im ARD-Interview mit einer schwierigen Partnerschaft unter Präsident Milei. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Düring sagt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, Milei stehe diametral zu unserer Politik und unseren Werten. CDU/CSU sehen den Milei-Besuch gelassener. Die Parteien setzen sich dafür ein, die Handelsbeziehungen zu Argentinien zu stärken, etwa mit Blick auf die großen Lithiumvorkommen dort. Der Rohstoff ist zum Beispiel wichtig für die Produktion von E-Auto-Batterien. Argentinien hat die weltweit drittgrößten Lithiumvorkommen und könnte in diesem Bereich ein wichtiger Partner für Deutschland werden. Gerade CDU/CSU sind dafür, Argentinien stärker als Handelspartner zu sehen. Der außenpolitische Sprecher Jürgen Hart verteidigt den Staatspräsidenten gegen Kritik. Mileis Regierung stehe klar im westlichen Lager. Er versuche, die vielen offenen Enden in der Wirtschafts- und Finanzpolitik des Landes endlich wieder zusammenzubekommen, anders als die Vorgängerregierungen, sagt Hart. Vor allem linksgerichtete Regierungschefs in der Vergangenheit hätten für die dramatische Inflation in Argentinien gesorgt und für die damit verbundenen sozialen Probleme.
Das will er stoppen, dafür ist er auch gewählt worden. Und mit klaren Positionen gegen die Politik früherer Regierung ist er angetreten. Und dementsprechend ist er vielleicht auch etwas holzschnittartiger, hörbar und sichtbar, als wir das in Europa von unseren Politikern kennen.
Milei selbst wird in Berlin wohl weniger hör- und sichtbar sein. Das Bundespresseamt hat eine ursprünglich angesetzte Pressekonferenz wieder abgesagt.
Oliver Neuroth berichtete. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will Geflüchtete aus der Ukraine zurück in ihr Heimatland schicken, wenn sie in Deutschland nicht arbeiten. Bitte Sönnigsen.
SPD und Grüne kritisieren den Vorschlag scharf. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese verweist darauf, dass der russische Präsident Putin immer wieder Ziele in der gesamten Ukraine bombardieren lässt. Wiese sagte der Bild am Sonntag, hierhin will Dobrindt jetzt Frauen und Kinder zurückschicken, die möglicherweise ihren Vater an der Front verloren haben. Die CSU solle sich schämen, sagte Wiese. Auch Grünen-Chef Omid Nuripur lehnt den CSU-Vorschlag ab. Natürlich müsse man Ukrainer noch schneller in Arbeit bringen, sagte Nuripur. Aber zu unterstellen, die Ukrainer würden wegen des Bürgergeldes fliehen, verkenne das Grauen von Putins Krieg. SPD-Arbeitsmarktpolitiker Martin Rosemann verweist darauf, dass unter den Geflüchteten aus der Ukraine viele alleinerziehende Mütter sind. Er sieht daher andere Probleme, zu wenig Kinderbetreuung und dass es zum Teil lange dauert, bis Berufsabschlüsse in Deutschland auch anerkannt werden. Ukrainer müssen in Deutschland kein Asylverfahren durchlaufen. Ihnen wird sofort Schutz gewährt. Das basiert auf einer Entscheidung auf EU-Ebene. Ukrainer dürfen deshalb in Deutschland sofort arbeiten. Anspruch auf Bürgergeld haben sie nur, wenn sie über kein oder ein zu geringes Einkommen verfügen.
Bitte Sönnigsen. Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke muss sich ab morgen erneut vor dem Landgericht in Halle verantworten. Wie schon in einem ersten Verfahren im April wird dem studierten Geschichtslehrer erneut die Verwendung von verfassungsfeindlicher Parolen vorgeworfen. Theo Lies mit den Einzelheiten.
Diesmal geht es um eine Rede, die Höcke im Dezember letzten Jahres in Gera gehalten habe. Dort forderte der AfD-Politiker die Zuhörer auf, den Satz »Alles für« zu ergänzen, was die Menge auch lautstark mit »Deutschland« tat. Herausgekommen ist damit wieder jene verbotene Losung der paramilitärischen Sturmabteilung der NSDAP der SA. Dazu die Sprecherin des Landgerichtes Halle, Adina Kessler-Jentsch.
Zu diesem Zeitpunkt, so der Vorwurf, habe der Angeklagte gewusst, dass gegen ihn bereits ein Strafverfahren anhängig ist, weil er dieselbe Parole bereits 2,5 Jahre zuvor auf einer Wahlkampfveranstaltung in Merseburg verwendet hatte.
Das wurde im April vor dem gleichen Gericht verhandelt und endete mit einer verhängten Geldstrafe zu 100 Tagessätzen zu je 130 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung hier Revision einlegte. Eigentlich sollte der Auftritt in Gera bereits im ersten Verfahren mitverhandelt werden. Er wurde dort auch immer wieder von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht.
Allerdings hatten in jenem Verfahren die Verteidiger des Angeklagten kurz vor Beginn der Hauptverhandlung gewechselt und geltend gemacht, noch nicht ausreichend Zeit gehabt zu haben, sich auf diesen Tatvorwurf vorzubereiten. Und deshalb hatte die Kammer dieses Verfahren abgetrennt und wird es nun zu einer weiteren Hauptverhandlung kommen.
Schon im ersten Prozess hat der vorsitzende Richter Jan Stengel dem Angeklagten bescheinigt, ein redegewandter, intelligenter Mann zu sein, der wisse, was er sage. Damit schlug er das Argument der Verteidigung aus dem Wind, nicht gewusst zu haben, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Parole handle. Vielmehr passe das bestens mit der vielfach von Höcke geäußerten Strategie, die Grenzen des Möglichen auszuloten. Auch diesmal sitzt Jan Stengel der Strafkammer vor, die 2 Prozesstage eingeplant hat. Pressesprecherin Adina Kessler-Jentsch.
Für den Fall, dass der Angeklagte auch in diesem Verfahren verurteilt werden würde und dieses Urteil rechtskräftig werden würde, würden beide Strafen zunächst nebeneinander bestehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nachträglich eine sogenannte Gesamtstrafe aus beiden Strafen gebildet wird.
Und die müsste dann niedriger sein als die Summe der beiden Strafen. Das Urteil wird für Mittwoch erwartet.
Theo Lies berichtete, die Folgen des schweren Unwetters in der Schweiz werden immer deutlicher. Katrin Hondl.
Nach den schweren Unwettern vom Freitagabend haben Rettungskräfte am Sonntag in einem Fluss im Kanton Graubünden die Leiche eines Mannes geborgen. 2 weitere Vermisste werden immer noch gesucht. Etwa 200 Helfer seien im Einsatz, so der zuständige Polizeikommandant am Nachmittag. Das betroffene Gebiet im Misokstal erstrecke sich über 20 Kilometer. Die vergangenen Stunden seien schwierig gewesen, so der Polizeichef. Es ist ein trauriger Tag für die italienischsprachige Schweiz und das ganze Land, sagte Außenminister Ignazio Cassis, der als Vertreter der Schweizer Regierung ins Katastrophengebiet gekommen war. Heftiger Regen und Gewitter hatten im Misokstal zu Überschwemmungen und einem gewaltigen Erdrutsch geführt. Eine Gerölllawine zerstörte 3 Wohnhäuser. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Komplett zerstört wurde auch ein rund 200 Meter langer Streckenabschnitt der Autobahn A13, einer wichtigen Transitroute für den Nord-Süd-Verkehr über den San Bernardino-Pass. Es gebe wenig Hoffnung, dass die A13 in absehbarer Zeit wieder betriebsfähig sei, heißt es. Etwas entspannt hat sich die Lage im Kanton Wallis. Der bekannte Ferienort Zermatt unterhalb des Matterhorns war wegen Überschwemmungen bis Samstagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist ein Teilstück der Bahnlinie nach Zermatt wieder in Betrieb und die Straße wieder befahrbar.
Katrin Hondl, in Israel hat es laut den Organisatoren die größten Demonstrationen seit Beginn des Gazakrieges am Wochenende gegeben. Die Menschen forderten ein Ende der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Janine Artist.
Allein an den Protesten in Tel Aviv sollen sich 150.000 Menschen beteiligt haben. Auch in Jerusalem, Haifa, Beersheba und anderen Orten gab es Kundgebungen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten riefen unter anderem lebendig, lebendig und nicht in Leichensäcken und forderten Neuwahlen. Sie warfen Regierungschef Netanyahu vor, sich den Forderungen seiner extremistischen Koalitionspartner zu beugen und ein Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der Geiseln zu hintertreiben. Offiziell sollen noch 120 Israelis in der Gewalt der Terrororganisation sein. Sie wurden bei dem Überfall auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt.
Janine Artes, die Spannungen, der Druck auf Benjamin Netanyahu wird auch im Ausland größer. Gerade den USA als wichtigsten Verbündeten kommt entscheidende Bedeutung bei. Und während Benjamin Netanyahu am Abend in Israel davon spricht, dass die intensive Phase des Militäreinsatzes gegen die Hamas in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens bald beendet sein wird, ist der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant zu Gesprächen in die USA gereist. Kritisches Treffen für die Zukunft des Krieges, so hat er vor der Abreise verlauten lassen. Wir blicken nach Russland. Bei einer Serie von Anschlägen in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Björn Daschke.
Durch Schüsse auf eine Synagoge in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach Angaben der Behörden mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Bewaffnete Männer hatten das Feuer in der Stadt Derbent am Kaspischen Meer eröffnet. Danach brach ein Brand aus. So schreiben es russische Nachrichtenagenturen, die sich auf das Innenministerium berufen. Auch eine orthodoxe Kirche sei in Derbent beschossen worden. Eine weitere Kirche und ein Polizeiposten wurden in Machatschala, der Gebietshauptstadt, attackiert. Angriffe auf eine Synagoge und 2 Kirchen? Zufall? Die Bevölkerung von Dagestan im Nordkaukasus ist größtenteils muslimisch. Die Region hatte in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Probleme mit Islamisten. Der Gouverneur von Dagestan bezeichnete die Anschläge im Nachrichtenkanal Telegram jedenfalls als Versuch, die Lage in der Teilrepublik zu destabilisieren.
Björn Blaschke, der deutsche Patrick Kreiker ist heute in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Karin Sens.
Heute Morgen um 10 Uhr Ortszeit konnte Patrick Kreiger nach eigenen Angaben das Gefängnis bei Ankara verlassen, nach dem Ende seiner regulären Haftzeit. Wirklich frei ist der 35-Jährige aus Gießen allerdings noch nicht. Er muss auf einer Polizeistation Fingerabdrücke abgeben und Formalitäten erledigen. Danach kommt er in Abschiebehaft. Ob Kreiker die Türkei schon heute oder erst in den nächsten Tagen verlassen kann, ist nicht klar. Dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagte er am Telefon, es gehe ihm soweit gut, er sei glücklich. Er habe mit seiner Mutter zu Hause in Deutschland per Video telefoniert. Kreiker war im Frühjahr 2018 an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen worden, weil er sich angeblich der Kurdenmiliz YPG anschließen wollte. Ein Gericht in Schirnak im Südosten der Türkei hat ihn dann zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll Mitglied einer Terrororganisation gewesen sein und in ein Sperrgebiet eingedrungen sein. Freunde und Familie betonten, er habe in der Türkei nur wandern wollen. Die Türkei stuft die YPG als syrischen Arm der verbotenen kurdischen PKK und damit ebenfalls als Terrororganisation ein. Kritiker hatten in seinem Fall politische Motive Ankaras gesehen und der Bundesregierung vorgeworfen, sich nicht genug für ihn einzusetzen.
Karin Sens. Extreme Hitze, Temperaturen um die 50 Grad bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind in diesem Jahr bei extremer Hitze mehr als 1300 Pilger ums Leben gekommen. Stefan Pössl.
Wer an der Hadsch nach Mekka teilnehmen will, muss sich in Saudi-Arabien registrieren lassen. Das Land will damit den großen Andrang in den Griff bekommen. Weit mehr als 2 Millionen Menschen nahmen in diesem Jahr teil. Reiseveranstalter dürfen nicht registrierten Pilgern keine Busse und Hotels organisieren. Deshalb haben sich zum Beispiel viele dieser Pilger von Ägypten aus zu Fuß auf den Weg gemacht. Und das bei Temperaturen bis 50 Grad. Ohne Hotelzimmer konnten sie sich auch nachts nicht von der Hitze erholen. Todesfälle sind bei der 5-tägigen Pilgerfahrt keine Seltenheit, vor allem wegen Massenpaniken oder Viren, die sich verbreiten. Die diesjährige Opferzahl ist aber ungewöhnlich hoch.
Stefan Pössl, die Presseschau, nun Jan Altmann als Autorsprecher Richard Huck.
Kommentiert wird unter anderem der Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, arbeitslose Ukrainer in ihre Heimat zurückzuschicken. Die Neue Osnabrücker Zeitung urteilt, Dobrindt treibt mit seinem Vorschlag die Migrationsdebatte weiter und kennt wie die Politiker anderer Parteien nur ein Ziel. Die Zahl der ankommenden Menschen muss runter. Die Leipziger Volkszeitung betont, derartige Äußerungen ließen Zweifel daran aufkommen, wie ernst es manche in CDU und CSU mit der Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer meinen. In Migrationsfragen muss in Deutschland einiges geklärt werden und vieles besser laufen als bisher. Mit Populismus, Verkürzungen und Falschdarstellungen lässt sich jedoch nichts zum Besseren wenden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg findet, Dobrindt fischt mit seinem Plan nach Wählern, die glauben, es müsse jetzt mal gut sein mit der Solidarität. Es ist der Versuch, vor den Ostwahlen Stimmen von den Rechts- und Linkspopulisten zur Union zu ziehen. Mit seinem Vorschlag vergiftet er aber den Diskurs. Die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, von den 730.000 nach Deutschland geflohenen Ukrainern im erwerbsfähigen Alter sind laut Bundesregierung 2/3 Frauen. Diese sind oft mit ihren Kindern geflohen, während der Mann nicht aus der Ukraine ausreisen darf, an der Front kämpft oder tot ist. Solchen Familien droht man schon aus Prinzip nicht mit Ausweisung. In einem Punkt habe Dobrindt recht, hebt die Badische Zeitung aus Freiburg hervor. Zu wenige Ukrainer arbeiten, obgleich ihr Bildungsniveau hoch ist, aber vielen fehlen die Deutschkenntnisse, zudem gibt es zu wenige Betreuungsplätze für Kinder. Doch Dobrindt fordert nicht, dass es mehr Kita-Plätze geben soll oder mehr Sprachkurse. Das wären Dinge, die wirklich dafür sorgen würden, dass Ukrainer schneller in Arbeit kommen. Themenwechsel. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, zieht nach der China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Bilanz. Habeck sei nicht als diplomatischer Duckmäuser aufgetreten, sondern hat durchaus deutliche Worte gewählt. Zum Beispiel, als er betonte, dass die chinesische Unterstützung für Russland die Beziehungen mit Europa belaste. Habeck warnte die Gegenseite vor wirtschaftlicher Abschottung und vor unfairem Wettbewerb. Das Fazit des nordbayerischen Kuriers aus Bayreuth lautet wie folgt. Wenn in den vergangenen Jahren deutsche Regierungsvertreter nach Peking kamen, hatte man stets den Eindruck, sie kommen als Bittsteller. Diesen Eindruck hat Robert Habeck nicht gemacht. Und er hat trotzdem etwas erreicht. Will man im Umgang mit China ernst genommen werden, darf man es bei leeren Drohungen nicht belassen.
Die Presseschau, der Autor Jan Altmann, Sprecher Richard Huke, das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon war bis hierhin Daniel Heinrich. Bis bald.